sondern da wird uns wieder auf unten zu beziehen, ein Volk, das wirklich was Besseres zu tun hätte, als sich jetzt nationalistisch zu zerstreiten und zerfleischen. Mit all seinen Lebenssorgen wird aufgehetzt, dass sie aufeinander losgehen. Und zwar aufgehetzt auf der puren Schiene, wer ist hier das Volk, wer gehört hier zur Minderheit und wird drangsaliert. Und alles entlang der Frage Westen oder Russland. Also das soweit, und da ist klar, da bleibt dann zu klären, was eigentlich das Interesse an dem Land ist. Dass man da im Namen von dessen Bürgern schützt, was man denen ans Herz legt, mit unseren Interessen, mit unserem Interesse an euch, mit unserer Macht, wenn die sich hinter euch stellt, wenn ihr uns als die Zuständigen für eure Geschicke anerkennt, dann seid ihr gut bedient. Da stellt sich dann schon die Frage, was das Interesse an dem Land ist, was man da eben im Namen von dessen Bürgern schützt, also wofür man die zum Berufungsobjekt und dann ja auch zum praktischen Objekt seiner Durchsetzung in dem Land machen will. So, darauf will ich jetzt, und jetzt komme ich dann mehr zum sachlichen Teil der Affäre selber.
Ja.
Ja, klar.
Also, es klingt so ein bisschen mechanisch, diese Gegenüber. Also nach den Informationen, die mir vorliegen, gibt es schon einen gravierenden Unterschied, also zwischen der Auseinandersetzung um die Ukraine und die Krim. Also in der Ukraine hat es eben keine Abstimmung der Bevölkerung über diese Regierung gegeben. Hat sich also eben die Wissen für seine Öffentlichkeit, ein schönes Spektrum auf jeden Fall der Rechten, an die Spitze gesetzt. Und in der Ukraine, in der Krim, hat es eine Abstimmung gegeben. Also es geht mir jetzt nicht darum, für eine Seite, also weder für Russland noch für den Westen oder die Ukraine Position zu ergreifen, aber ich denke, man muss schon bei den Tatsachen bleiben. Und die Tatsache ist einfach, da hat also die Masse der Bevölkerung, wie du das jetzt so schön nennst, also eine Abstimmung durchgeführt, wie und von wem sie regiert werden will und wer ihre Interessen sozusagen im weltpolitischen Maßstab vertreten soll.
Ja.
Denn da Ukraine bisher nicht gegeben, dass sie eine Regierung an die Spitze gesetzt. Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen zurückgehen. Also es hat ja unter der Janukowitsch-Regierung schon ein Abwägen der Interessen gegeben, also zwischen dem Westen und Russland.
Ein lauter,
es hat auch eine Abstimmung gegeben, und diese Abstimmung lief so aus, dass also sich diese Regierung, die alte Janukowitsch-Regierung, dafür entschieden hat, also in der Zollunion mit Russland zu bleiben. Das war eine Abstimmung, die ging um Haaresbreite für die Interessen der Russen. Was heißt also, das Assoziierungsabkommen, das vom Westen vorbereitet war, wurde abgelehnt. Und von diesem Zeitpunkt an eskaliert ja sozusagen die Auseinandersetzung. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Das andere ist irgendwie so ein recht mechanisches Gegenüberstellen. Von den Fakten gibt es Unterschiede.
Ich habe aber gar nicht über die Fakten in dem Sinn geredet und mich schon gar nicht in die Frage einmischen, sondern die gerade ausmischen wollen. Was ist da legitim, wie sehr oder wo hat welcher Volkswille wirklich einen Übergang bestätigt? So, das ist ja gerade deren Auseinandersetzung, von der wollte ich weg. Nimm mal die andere Seite, ich höre es ja schon raus, ja, auf der Krim ist abgestimmt worden.
Nein, du bist aber genau auf der Ebene geblieben, die du eigentlich gar nicht ansprechen wolltest.
Ich bin überhaupt auf keiner dieser Ebenen geblieben. Ich wollte sagen, was diesen Völkern angeboten wird. Ich wollte nicht sagen, wozu die sich dann glatt bereit gefunden haben, hinter was sie sich gestellt haben oder nicht, weil die Krim-Tataren und die anderen wollten nicht zu Russland. Das war wieder wurscht. Ja, da zählt der Volkswille, der jetzt den das bestätigt, was dieser Staat sich da vorgenommen hatte. Auf der anderen Seite hat es geheißen und wird er auch so definiert, ich komme aber später noch drauf, Naja, da hat ja praktisch die Abstimmung auf dem Maidan stattgefunden. Ja, da kann man viel dazu sagen, eine Abstimmung war das sicher nicht, das war ein Putsch. Aber zudem ist gesagt worden, so, der gilt jetzt erstmal und da war die Legitimierung sicher nicht das, was die dort veranstaltet haben, sondern das Recht, das sie gekriegt haben. Und umgekehrt in Sachen Krim war sicher nicht der Grund, die Legitimation, die dem nachgeliefert worden ist oder vorausgegangen ist durch die Abstimmung, sondern der dringliche Wille und das Angebot Russlands, wir übernehmen euch. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen das auch. Aber darum ist es mir jetzt erstmal gar nicht gegangen, sondern ich wollte sagen, welche Legitimitätsfrage werfen die auf? Und was steckt denn der drin? Und nicht, und dann besorgen sie sich auch glatt die dafür passende Legitimierung. Und das werde ich immer noch sagen. Weil sonst sind wir in der Debatte, wie viel zählt ein Putsch als Legitimierung und wie viel zählt eine Volksabstimmung als Legitimierung. Ich will sagen...
Aber siehst du keinen Unterschied?
Doch, natürlich sehe ich da einen. Aber nicht in der Legitimitätsfrage, die wollte ich ja gerade wegräumen. Ich wollte ja gerade sagen, das ist keine Frage, zu was sich hier das Volk bekennt, sondern das ist eine Frage, was ihm erstens zu was es sich bekennt, das ist schon noch was anderes, wie viele haben sich wie dazu bekannt, sondern zu was es sich bekennt und was überhaupt das Angebot ist, hinter dem sie dann sich versammeln und dem mehr oder weniger zustimmen. Und mehr oder weniger ist eigentlich eine Spaltung im Land. Und ich wollte sagen, wozu sie sich da entschließen und bekennen, das wollte ich kennzeichnen mit, das ist das Angebot eines auf außen orientierten Nationalismus. Und da gibt es erstmal keinen großen Unterschied, wurscht, wie der dann inszeniert und worden ist und zu was der dann geführt hat. Das war sowieso nicht mehr die Tat dieser Leute.
Ist okay, also das ist ja in Ordnung, dass du also sozusagen an dieser Seite festhältst, aber es ist ein bisschen schräg, wenn man die Ebene der Fakten verlässt. Du beziehst dich jetzt auf die Krim-Anhieb, auf die Krim-Tataren. Also wenn die Auseinandersetzung verfolgen kann, wer weiß, auf der Ukraine leben ungefähr 60% Russen, 10% Krim-Tataren und 20% Ukrainer selber. So, und diese Bevölkerung hat also abgestimmt.
Ja.
Ganz klar, dass also der größere Teil der Krim-Tataren also für sozusagen gegen Russland stimmt. Was ist nur?
Ja, die haben abgestimmt, weil sie.
Ich bin ja neugierig, was du eigentlich sagen willst. Aber es ist besser, als sagen, differenziert zu bleiben.
Ich habe nicht über Fakten, sondern über das geredet, was das Programm ist, was diesen Leuten angeboten wird und wo sie sich dahinter stellen. Und sachlich ist, wenn man mal die Legitimitätsfrage weglässt, wird die Krim russisch, die bisherigen Krim-Tataren und anderen werden damit zur völkischen Minderheit und in der Restukraine wird gerade dasselbe gemacht. Ja, aber jetzt werden sie Minderheit in einem Land, gegen das sie sich übrigens aus ungefähr den gleichen nationalistischen Gründen verwahrt haben. Ich wollte ja die schlechten Gründe kennzeichnen über das, was wird ihnen denn eigentlich angeboten, die dann von mir aus der Inhalt von solchen Abstimmungen oder der Inhalt von so einem Umsturz auf dem Maidan waren. Ich wollte es aber extra, weil ich mich gerade darum kümmern wollte, was wird denn, wenn man sagt, wir kümmern uns ums Recht, wir kümmern uns um Legitimität, wir kümmern uns um ukrainische Volk oder die russische Minderheit im ukrainischen Volk, was da eigentlich das Angebot ist, was denen gemacht wird, was da kümmern heißt. So, jetzt kommen wir aber zum Sachlichen. Also was ist eigentlich das Interesse an dem Land, was da so umstritten ist und praktisch so eskaliert ist? Und da wäre die erste Abteilung eigentlich, naja, betrachtet man mal, auf welches Objekt richten sich da eigentlich EU und Russland? Kann es auch anders sagen, was kann man denn der moralisch sortierten Lagebeurteilung über das Land entnehmen, wenn man mal diese parteiliche Fassung, die ja für sich gar nichts viel aussagt, eben nur das, was ich gesagt habe, wer ist denn zuständig, wenn man das mal weglässt mit Hilfe gegen Erpressung und Schutz gegen Übergriffe. So ungefähr wird das alles ja dargestellt, das ist das Interesse an der Ukraine. Wenn man dieses wechselseitige Beschuldigungswesen der Außenmächte mal weglässt und sagt, was ist denn eigentlich das für ein Land und was ist da los und dann und was, wie richten die sich auf das Land? Da wäre die erste Auskunft, die ist noch diesem ganzen Hin und Her zu entnehmen. Wenn ich sage, ich schütze die und die anderen sagen, ich schütze meine in dem Land. Die Ukraine ist eigentlich ihrem ganzen, mal emphatisch gesagt, Staatsbegriff nach. Als ganzer Staat, die ist eigentlich nichts anderes als ein Streitobjekt von Außenmächten, die über seine Staatlichkeit bestimmen. Und das ist jetzt nicht bloß, die über die Legitimität von diesem oder jenem bestimmen, sondern das ist schon sehr materiell, und das meine ich sehr materiell, die sind beide Seiten im Land als dessen Lebensgrundlage etabliert. Und das sieht man schon daran, kaum konkurrieren sie drum, um diese Bestimmung des Landes, das, wie sie im Land etabliert sind und was sie daraus machen wollen, zerlegen sie das Land.
Also, wer ist jetzt sie?
Zerlegt sich das Land und es wird auch zerlegt über den Streit. Das ist ja offenkundig.
Ich habe den Anfang nicht verstanden. Wer streitet sich? Die Ukrainer in sich oder?
Ja, die Ukrainer unter sich, da komme ich drauf, die streiten sich sowieso. Ich wollte aber sagen, die sind von Haus aus nichts anderes als ein Streitobjekt auswärtiger Mächte. Und das hat seinen Grund darin, weil die Ukraine ist gar nichts anderes. Die hat nur, und da wollte ich jetzt eigentlich drauf kommen, weil diese Mächte in diesem Land als dessen Lebensgrundlage etabliert sind, eingebaut sind. Also es ist gar nicht so, dass die Ukraine sich aus freien Stücken Alternativen aufmacht und für sich entscheidet, sondern die wird mit Alternativen konfrontiert und die spaltet sich deswegen, weil der Staat überhaupt nicht aus eigener Macht und von eigenen Mitteln lebt, sondern ganz von außen lebt, eben von den Mächten, die sich jetzt um die Ukraine streiten. Mal anders gesagt, es ist ja so, dass diese gegensätzlichen Ansprüche von außen, die sich da auf politische Kräfte im Land berufen, ja dort auch auf unterschiedliche Art und Weise und sehr gegensätzlich Anklang finden. Und zwar, und das wäre jetzt eigentlich mein erster Fortgang weg von der ersten Diskussion, gar nicht bloß bei irgendwelchen Massen, die sich dann streiten und aufeinander losgehen, sondern bei der politischen Klasse in diesem Land. Die ist eigentlich zerstritten und gespalten und wer es verfolgt hat, weiß, in der Ukraine tobt seit Jahren immerzu ein Machtkampf. Da hat es mal eine orangene Revolution gegeben, dann hat es den Janukowitsch gegeben, dann ist die Timoschenko ins Gefängnis gekommen und die werfen sich alle wechselseitig vor, ihr seid korrupt, ihr ruiniert das Land. Also in diesem Land tobt ein Machtkampf. Und ein Machtkampf und eine Auseinandersetzung, die um gar nichts anders geht letztlich, wohin und wie die Ukraine sich zwischen EU und Russland am besten orientieren soll und wie sie da am besten zurecht und zurande kommt. Also der Streit rührt jetzt nicht einfach aus, naja, machtmäßigen Ambitionen dieser oder jener Figur, sondern es ist ein Streit um die Staatsräson. Und der rührt aus der Lage des Landes her. Die ukrainischen Staatslenker da, die haben sich nie eindeutig entschieden und auch nie eindeutig entscheiden wollen oder können, wie sehr sie auf den Westen als irgendeine Adresse und als Mittel dafür setzen, dass ihr Land vorankommt, dass ihr Land zurechtkommt, oder wie sehr und wie sie sich an Russland orientieren, weil das ist ein Staat, der eigentlich nach dem Ende des Ostblocks in eine neue Weltlage und in einen Weltmarkt versetzt, sich auf Kapitalismus umgestellt hat und als neue Nation zwischen West und Ost irgendwie zurechtzukommen versucht hat, damit als Land schlecht zurechtkommt, eigentlich davon nur ziemlich katastrophenmäßig, wenn man sich auf den Standpunkt eines Staats stellt, der irgendwie seine Staatsmacht ausüben und halt kapitalistisch vorankommen will, also schlecht leben kann. Ökonomisch ist das Land im Grund ruiniert. Es ist längst eingebunden in den EU-Markt. Es ist eingebunden in den westlichen Kapitalverkehr. Aber ökonomisch überhaupt nicht konkurrenzfähig. Ist dem nicht gewachsen. Ist also längst ein Schuldenland, übrigens nichts, was nicht bekannt wäre, was man mal ja jetzt alles erfährt. Ist ein Schuldenland, das irgendwie mit IWF-Krediten und mit EU-Krediten von denen lebt und darum ringt, dass es die kriegt. Und ist zugleich angewiesen drauf und lebt davon, dass es ökonomische Beziehungen, das heißt immer die Ostukraine, relativ weitreichender Natur noch mit Russland hat. Also energieabhängig und Beziehungen zu russischen Unternehmungen und teilweise russische Rüstungsaufträge, ein Rest Schwerindustrie. Und das ist eigentlich dann die ganze ukrainische Ökonomie. Also mal so rum gesagt, das ist kein national funktionsfähiger und funktionierender Kapitalismus. Das kriegt jeder mit, wenn es immer heißt, da sind die Hauptgeschäfte in Oligarchenhand. Und das ist immer ein Hinweis darauf, dass hier eine funktionierende kapitalistische Wirtschaft, von der dann der Staat lebt, nicht existiert, sondern die paar ökonomischen Quellen zugleich sowas wie ein Stück politischer Macht darstellen oder umgekehrt, die der Staat die Ökonomie gar nicht so weit von sich abgetrennt hat, dass er wirklich sagen kann, er lebt von der, sondern immerzu gefragt ist, irgendwie die Ökonomie im Land aufrechtzuerhalten. Also der Staat ist im Grunde bankrott, aber der macht selbstverständlich nicht zu, sondern wirtschaftet irgendwie weiter. Das Volk ist sowieso ziemlich verarmt, weiß man ja auch, mal nüchtern gesagt, weil es nach kapitalistischen Maßstäben unproduktiv ist. Und der Staat sieht sich glatt genötigt und hat es auch gemacht, dann, das heißt dann immer Subventionen, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute wenigstens im Winter irgendwie Energie und Heizung haben und so weiter, weil er sein Volk nicht einfach verkommen lassen will. Also ist dieser Staat letztlich mit lauter nicht zu lösenden ökonomischen Überlebensproblemen beschäftigt, die ihm halt der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Umstellung auf kapitalistische Ökonomie und die weit gediehene Einbindung oder Anbindung an die EU geschäftlich eingebracht hat. Naja, und auch in einem solchen Land finden sich dann natürlich Politiker, die so ein Staatswesen regieren wollen. Also die irgendwie die nationale Staatsmacht managen wollen, das vollkommandieren wollen und den Staat voranbringen wollen und darum konkurrieren dann aus den beiden ungenügenden Lebensquellen, also EU und Russland, das Beste zu machen. Was sie laufend konstatieren, ist ihre relative Ohnmacht, die übersetzt sich in politische Unzufriedenheit. Der Drang nach nationalem Vorankommen ist in diesem Land, in dieser politischen Klasse einfach unerfüllt, weil unter den Bedingungen unerfüllbar. Also gibt es auch keine nationale Einigkeit. Weil alle das nationale Leiden darauf zurückführen, dass die jeweiligen Regierenden da die Lebensfrage, und die heißt immer, wie managen wir unsere Notlage richtig? Und das ist gleichbedeutend, in wohin richten wir uns aus? Nie hat auflösen können, also das ist, hat zu einem erbitterten Streit geführt, wie es sich halt für abgrundtief unzufriedene Nationalisten gehört. Die werfen sich wechselseitig nationalen Verrat vor und bedienen das unzufriedene Volk dann mit dem entsprechenden Nationalismus und bedienen sich dann des Volks. So, also hat es überhaupt kein friedliches politisches Leben in diesem Land gegeben, sondern laufende Machtwechsel, und wie gesagt, am Ende ist eigentlich jetzt der Janukowitsch an der Regierung gewesen, und der hat probiert, nach beiden Seiten hin, also nach der EU hin wie in Richtung auf Russland, mehr ökonomische Beziehungen mit der EU und gleichzeitige Erhaltung der unverzichtbaren Verbindung zu Russland, so für die Ukraine irgendwie eine bessere, tragfähigere Grundlage zu verschaffen. So, der hat notgedrungen, weil der EU-Markt, die EU, ist so die einzige eine Lebensperspektive, versucht, mit der mehr ins Geschäft zu kommen, ohne seine lebenswichtigen Verbindungen zu Russland aufzugeben. Und er hat dabei auch darauf gerechnet, dass der Ukraine dabei eins zugute kommt, nämlich seine, wenn man so will, strategisch wichtige Lage zwischen West und Ost, und hat gesagt, beide Seiten haben doch ein Interesse an mir, an der Ukraine, also muss ich doch da irgendeinen Weg finden lassen. Aber genau das, wenn man so will, diese strategische Lage, das Land zwischen Ost und West, hat es zum Streitobjekt gemacht. Das wäre mal die erste Antwort, die noch gar nicht aufs Interesse geht, sondern erstmal sagt, so, das ist so ungefähr in groben Zügen das, worauf sich jetzt, an was sich dieser ganze Streit anknüpft und richtet.
Vielleicht zu deinem Begriff von strategischer Lage. Also ich denke, das ist ganz entscheidend. Also was verstehst du jetzt unter dieser strategischen Lage? Also es ist natürlich klar, das Grenze an Russland, also von daher ist es sozusagen in geostrategischer Hinsicht, also militärisch, also natürlich dann, dass den Russen ja ausfällt, also rückt oder nicht da dran ist. Aber ich möchte das ganz gern wissen, was das jetzt also für dich so ist. Es gibt ja also Brzezinski und dergleichen werden also zitiert, also mit ihrer Vorstellung, also vom arabischen Raum. Ist das jetzt so dein Begriff oder so?
Nein.
Was hat wohl überhaupt was unterbringen kannst von dir, was du da?
Ich stelle es zurück, weil da sage ich noch mehr dazu, meint so viel, mit strategisch, offensichtlich hat die Ukraine eine Stellung zwischen Ost und West, wo es nicht um dieses oder jenes Interesse mehr geht, sondern um darum, dass beide Seiten, jetzt noch ganz ununterschieden, ich will aber eigentlich später erst was dazu sagen, die Ukraine als etwas betrachten, in dem lauter und zwar gegeneinander stehende Ansprüche konfligieren. Das wollte ich als erstes, also ich wollte da eigentlich jetzt den Rest zur Erläuterung davon machen. Das wollte ich als erstes mal sagen, das Hauptinteresse, an dem sich ja alles entzündet hat, ist angetreten mit dem Assoziierungsprogramm der EU. Also ich will es mal von der Seite her aufziehen. Ja, weil das hat genau darauf abgezielt, mit diesem ukrainischen Hin und Her. Sie sind irgendwie auf die EU ausgerichtet und zugleich aber politisch und ökonomisch auf Russland bezogen. Wir haben deswegen eine Auseinandersetzung im Land, die immer nicht zu entscheiden ist, und haben da eine Führung, die glatt probiert, zwischen diesen beiden Seiten irgendwie für die Ukraine einen Raum zu schaffen und nach beiden Seiten hin voranzukommen, mit dem hin und her, und das hat Schaukelpolitik geheißen. Es war eigentlich schon die Abfuhr, das geht so nicht, und das Assoziationsabkommen hat darauf gezielt, eben damit Schluss zu machen. Und zwar durch eine Art und Weise, die hat geheißen, wir assoziieren die, wir binden die an Europa an. Und der Inhalt war, es wird deutlich, wenn ich das gleich erläutere, der Inhalt hat geheißen, der Ukraine das Moment von freier Rechnung endgültig zu nehmen.